Schön, euch alle zu sehen. Ja, ich lese euch den Predigtext für heute Morgen vor. Ich habe mich heute mal wieder an der Predigtperikope orientiert, die in ganz vielen Kirchen heute Morgen vermutlich gepredigt wird. Und der Text heute steht in Markus Kapitel 4, die Verse 26 bis 29. Wenn du eine Bibel dabei hast oder dein Handy eine Bibel hat, dann darfst du gern den Finger drin lassen oder irgendwie das offen lassen. Wir werden aus diesem Kapitel dann noch mehr lesen heute Morgen. Markus Kapitel 4, 26 bis 29. Jesus fuhr fort. Ich erzähle euch noch ein Gleichnis für das Reich Gottes. Ein Bauer streute Saatgut auf einem Feld aus. Er schlief und stand auf. Die Tage vergingen. Die Saat keimte und wuchs ohne das Zutun des Bauern heran. Denn die Erde bringt das Getreide ganz von selbst hervor. Zuerst sprießt ein Halm, dann bilden sich die Ähren und zum Schluss reift das Korn heran. Und sobald das Korn reif ist, kommt der Bauer und erntet es mit der Sichel. Ja, das ist der Text. Vielleicht noch ganz interessant, ich habe die Predigt heute genannt automatisches Wachstum, weil das Getreide, das da von selbst heranreift, da steht im Griechischen das Wort Automate. So, also, es wächst alles automatisch. Und ich habe diesen Text gelesen und normalerweise halte ich nicht so viel davon, euch zu erzählen, wie ich vorgegangen bin, um die Predigt zusammenzustellen, die ihr heute hören werdet. Aber heute möchte ich euch ein bisschen in diesen Prozess mit hineinnehmen und ich habe mir so gedacht, naja, das ist ja alles gut und recht, aber was soll ich über diesen Text predigen? Der Bauer, der sät und dann wächst das alles ganz von alleine. Und da kann man dann auch nichts mehr machen. Das wächst einfach und am Schluss wird halt geerntet. Das ist so. Das ist halt so ein Prozess, den hat Gott irgendwie in diese Natur hineingelegt und am Ende ist die Frucht da. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, ich habe verschiedene Kommentare dann darüber gelesen und plötzlich habe ich festgestellt, da gibt es Leute, die verstehen diesen Text irgendwie ganz anders als ich. Ich habe den irgendwie so verstanden, so wir sehen das Wort aus und dann passiert da irgendwas. Also geht es darum, wie wir evangelisieren, wie wir das Wort Gottes quasi unter die Menschen bringen. Oder wie ich es dann in so einem Kommentar gelesen habe, geht es um das geistliche Wachstum der Gläubigen. Kann man ja vielleicht auch so sehen. Oder einer hat geschrieben, es ist vollkommen klar, dass das hier nicht um uns geht, sondern um Jesus, der Sämann ist und der das Wort verteilt. Da dachte ich mir, okay, also man kann die Dinge durchaus doch wahrscheinlich verschieden sehen. Und in so einem Fall, da muss man sich die Sache dann etwas genauer angucken. Aber egal, wie auch immer, all diese Auslegungen, die ich da gelesen habe, die waren mir irgendwie alle sehr, sehr passiv. Aber nun gut, ich habe mir gedacht, wie kann ich jetzt rauskriegen, um was es da wirklich geht? Manchmal ist sowas ja auch mehrdeutig. Manches kann ja auch durchaus mehrere so Bedeutungsebenen haben. Und wer mich so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ein großer Vertreter, ein Verfechter bin, der Vorgehensweise, die Bibel legt sich selber aus. So. Man guckt sich an, und ich lese uns nochmal ganz kurz den ersten Vers. Der ist hier in dieser moderneren Übersetzung, finde ich, sehr treffend ausgedrückt. Und da heißt es, ich erzähle euch noch ein Gleichnis. So, das heißt, Jesus hat davor scheinbar schon mal ein Gleichnis erzählt. Und da geht es auch ums Reich Gottes. Und deswegen blättern wir jetzt etwas zurück auf unseren Handys oder in unserer Bibel und fangen im Kapitel 4 am Anfang an. Also nicht ganz am Anfang, da wird das Setting quasi für diese Gleichnisse erzählt, aber wir fangen im Vers 3 an, wo Jesus ein ganz bekanntes Gleichnis erzählt. Markus Kapitel 4, Vers 3. Hört zu. Ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Und wir merken schon, das ist im Prinzip dasselbe Bild. Es geht wieder um das Säen. Und von daher dürfen wir schon erwarten, dass uns das ein bisschen mehr Einsicht gibt in das, wie wir auch das zweite Gleichnis verstehen können. Ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Manche der Samenkörner, die er auf dem Feld ausstreute, fielen auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, Doch unter der heißen Sonne verdorrten sie rasch und starben ab, weil die Wurzeln in der dünnen Erdkruste keine Nahrung fanden. Andere fielen unter die Dornen, die rasch in die Höhe schossen und die zarten Halme erstickten, sodass sie keine Ähren trugen. Wieder andere fielen aber auf fruchtbaren Boden und brachten eine Getreideernte mit dem 30, 60, jahrhundertfältigen Ertrag ein. Und er schloss mit den Worten, wer Ohren hat zu hören, der soll zuhören. Und jetzt gucke ich mal so rum. Ich denke, die meisten von euch, die haben Ohren. Bei Ohren fällt mir immer Vincent van Gogh ein, aber ich glaube, die meisten von uns haben schon noch beide Ohren. Also wir haben Ohren, um zu hören, so lasst uns also zuhören. Und jetzt möchte ich verstehen, um was es hier geht. Und ich möchte mich zunächst mal in diesen Bauern reinversetzen. Und vom Standpunkt des Bauern aus gesehen, ist die Botschaft, die dieses Gleichnis uns vermittelt, eigentlich eine ähnliche wie die, die wir in dem zweiten Gleichnis haben. So, ich sähe aus als Bauer und dann fällt es irgendwo hin und dann wächst es oder es wächst eben auch nicht. Und ob da was draus wird, das hängt vom Boden ab. Wenn das ein guter Boden ist, dann wächst da was. Wenn es Dornen sind, dann wird es überwuchert. Wenn es Felsen ist, dann kann es nicht in die Tiefe gehen und so. Und wenn es Weg ist, dann werden es die Vögel wegpicken. Jetzt komme ich wieder mit meiner Überlegung und frage mich, wenn ich nun das Wort Gottes weitergebe, wenn ich evangelisiere, wenn ich Menschen von Jesus erzähle, von meinem Glauben erzähle, was für einen Einfluss kann ich nehmen? Habe ich überhaupt irgendeinen Einfluss? Denn es kommt doch auf den Boden an. Je nachdem, was das für ein Boden ist. Und wir werden gleich an dieser Frage weitermachen, aber ich habe mir dann überlegt, bevor ich mich jetzt mit diesem Boden, mit diesem Sämann beschäftige, möchte ich erstmal noch einen Schritt zurückgehen und sagen, ich kann dieses Gleichnis ja auch von einem anderen Standpunkt aus sehen. Der eine aktive oder die eine wichtige Person hier in diesem Gleichnis ist der Bauer. Die andere ist keine Person, aber das andere wichtige Element in diesem Gleichnis ist der Boden. Und bevor ich das Wort verteile und ob ich das nun wieder aussähe, bevor ich das tue, da kommt das Wort erstmal zu mir. Das heißt, es lohnt sich hier auch erstmal dieses Gleichnis anzuschauen aus diesem Blickwinkel des Bodens. Was für eine Bodensorte sind wir denn eigentlich? Jesus vergleicht mit diesen verschiedenen Bodenarten, die Art und Weise, wie Menschen oder wie wir das Wort Gottes aufnehmen. Also wie nehmen wir diese Botschaft auf? Und da könnte ich jetzt viel erzählen, wie ich das verstehe, aber Jesus wird von seinen Jüngern gefragt, und was bedeutet das alles? Und dann erklärt Jesus das seinen Jüngern, deswegen lasst uns einfach Jesus selber zu Wort kommen lassen. Und wir lesen den dritten Abschnitt hier von Vers 15 bis Vers 20, wo Jesus seinen Jüngern erklärt, was er damit gemeint hat. Der Same, der auf den harten Weg fällt, meint die Menschen, die die Botschaft hören. Doch sogleich kommt der Satan und nimmt ihnen alles weg. Die dünne Erdschicht mit dem felsigen Untergrund ist ein Beispiel für die Menschen, die die Botschaft hören und mit Freude aufnehmen. Aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Wenn sie wegen ihres Glaubens auf Schwierigkeiten stoßen oder verfolgt werden, geben sie wieder auf. Der mit Dornen bewachsene Boden verweist auf die Menschen, die die gute Botschaft hören und annehmen, doch sie wird vom Alltagssorgen, den Verlockungen des Reichtums und dem Verlangen nach schönen Dingen übertönt, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen, 30, 60, ja 100-mal so viel, wie gesät wurde. Ich predige ja eigentlich nicht über dieses Gleichnis, aber ich finde, es ist wichtig, dass wir uns, bevor wir einen Schritt weitergehen, anschauen, was diese vier verschiedenen Bodensorten uns zu sagen haben. So, bei dem ersten, bei dem Weg, da sagt Jesus, der Weg ist hart und sobald das Saatgut ausgestreut ist, kommen die Vögel und picken das weg. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie kann ich verhindern, dass der Satan mir alles wegnimmt? Jetzt kann man natürlich erstmal darüber diskutieren, gibt es überhaupt einen Satan oder nicht? Das lasse ich heute mal. Jesus geht davon aus, dass es ihn gibt und dass er uns was wegnehmen möchte. Und ich glaube, viele von uns können das nachvollziehen und können da mitgehen. Wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann setz ganz kurz aus hier an dieser Stelle. Wir können uns dann vielleicht gerne auch mal persönlich drüber unterhalten. Aber die Frage ist, was kann ich tun, damit es in meinem Leben nicht passiert, dass der Feind mich nicht berauben kann? Und die Aussage, die Jesus hier trifft über den Boden ist, auf dem Weg ist der Boden hart. Und ich habe mir gedacht, man könnte da jetzt sicher noch mehr drüber interpretieren und was wir tun können, dass der Satan uns nicht bestehlen kann und so. Aber wenn wir einfach in diesem Gleichnis bleiben, dann sagt Jesus über diese Menschen, die sind hart innerlich. Das Wort, das kann gar nicht eindringen. Das Wort bleibt irgendwie auf der Oberfläche liegen und dann bei der nächstbesten Gelegenheit kommt der Feind und nimmt diese Saat wieder weg. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen fragen, ist dein Herz hart? Kann das Wort Gottes in dein Herz eindringen? Machst du dein Herz auf für das Wort Gottes? Stellst du dich den Anforderungen, die Gott an dich stellt? Wer regiert in deinem Leben? Regiert Gott? Oder im schlimmsten Fall regiert Satan? Und deswegen ist der wichtige erste Schritt, dass wir Jesus in die Schaltzentrale unseres Lebens lassen. Jetzt habe ich schon ein anderes Wort verwendet für Herz, weil ich weiß nicht, was du mit Herz meinst. Ich habe hier eine Schaltzentrale mitgebracht. Eine ganz berühmte Schaltzentrale. Das ist die Schaltzentrale des Kernkraftwerks in Tschernobyl. Und ich weiß gar nicht, ob es der Block ist, der am Schluss in die Luft gegangen ist, aber ich habe jedenfalls extra nach diesem Kontrollzentrum gesucht. Warum? Weil im Gegensatz zu dem, was in Fukushima passiert ist, die Katastrophe in Tschernobyl hundertprozentig selbstgemacht war. Die Leute, die in diesem Kontrollraum gearbeitet haben, die haben Fehler gemacht. Die haben Entscheidungen getroffen, die haben Weichen gestellt, die haben Schalter betätigt und manche Dinge gesehen, nicht gesehen. Und weil in diesem Kontrollzentrum Dinge schiefgelaufen sind, deswegen ist eine große Katastrophe passiert. Und wenn wir davon reden, dass wir Jesus in unser Herz einlassen, dann heißt es, ich lasse Jesus bestimmen, was in diesem Kontrollzentrum passiert. Das ist das, was die Bibel mit dem Herzen meint. Das ist das, wo meine Entscheidungen fallen. Und deswegen ist die erste und die wichtigste Frage, die wir uns heute Morgen stellen müssen, wer bedient die Hebel, beziehungsweise wer entscheidet, wie die Hebel bedient werden. Typischerweise bedienen wir die Hebel selbst. Und dann passieren Dinge und die können entweder gut laufen oder die können eben auch eine Katastrophe enden. Und Jesus möchte uns helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und das ist dieser erste Punkt, wo es darum geht. Bist du hart oder lässt du das Wort Gottes in dein Herz? Bei dem zweiten Boden, da geht es darum, dass sie keine Wurzeln geschlagen haben. Das kann am Boden liegen, das kann aber auch an der Pflanze liegen. In dem Fall sind es aber lauter gleiche Pflanzen, von daher geht es in dem Fall um den Boden. Und dieser Boden, der hat oben so eine kleine Erdschicht und drunter kommt aber Fels. Und jetzt können diese Pflanze kann nun nicht so tiefe Wurzeln bilden. Und ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt im Wald oder sonst irgendwo, wo Bäume mit relativ flachen Wurzeln bei einem Sturm nicht mehr standgehalten haben und einfach umgefallen sind. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir unsere Wurzeln tief ins Erdreich treiben. Und ich möchte jetzt nicht so dieses biologische Bild überstrapazieren. Da geht es ja, in der Biologie geht es ja weniger um Schuld, sondern da geht es um Voraussetzungen und um Dinge, die eben so sind. Aber wir persönlich, wir haben Entscheidungsgewalt über unser Leben. Wir können entscheiden darüber, ob wir an der Oberfläche bleiben, ob wir flach bleiben oder ob wir in die Tiefe gehen. Und Es gibt Bäume, die haben tiefe Wurzeln. Bei manchen ist es biologisch eben bedingt, aber was ich mir so habe sagen lassen oder was ich mir angelesen habe, hängt es auch damit zusammen, dass Bäume dann tiefe Wurzeln bilden, wenn es um sie herum viel Wind gibt. Und wenn die Bäume merken, ich muss mich hier irgendwo gut festhalten, ich mache das jetzt ein bisschen menschlicher, und sie deswegen ihre Wurzeln ins Erdreich graben. Oder wenn es sehr trocken ist und das Wasser eben nicht so einfach zu finden ist, sondern wenn sie sich wirklich anstrengen müssen und tief runtergehen müssen. Und dann haben sie auch Wurzeln, die sie festhalten. Und wenn wir in so Situationen kommen, wo es um uns herum stürmt und wo nicht alles so einfach ist und wo das Wetter nicht so schön ist und wo vielleicht nicht so viel Wasser da ist, wie wir das gerne hätten, dann können wir uns entweder beschweren und wir können jammern oder wir können unsere Wurzeln ausstrecken. Kennst du so Phasen, wo Gott da ist und wo dir alles in den Schoß fällt und wo einfach alles super ist und einfach schön? Und dann gibt es so Phasen, wo du den Eindruck hast, dass Gott überhaupt nicht da ist. Und ich glaube, in solchen Phasen, da wachsen unsere Wurzeln. Wenn wir das tun, wenn wir das wollen, wenn wir Gott suchen. Das Schöne an der Beziehung mit Gott ist, finde ich, dass Gott anfängt, uns zu suchen. Er macht den ersten Schritt, er kommt auf uns zu. Und trotzdem heißt es im Wort Gottes, suchet mich, so werde ich mich finden lassen. Das heißt, wir dürfen und wir müssen auch suchen. Und jetzt können wir anfangen, unsere Wurzeln auszustrecken nach Gott und zu sagen, Gott, wo bist du? Und wir graben, vielleicht graben wir auch im Wort oder wir, wie auch immer, wir strecken unsere Wurzeln aus nach dem, wo wir unsere Nahrung herbekommen. Und wir suchen Gott und wir werden innerlich stark. Also sei kein Flachwurzler, sondern such Gott mit allem, was in dir ist. Und da kommen wir zu diesem dritten Boden. Wie kann ich verhindern, dass der Glaube überwuchert wird von irgendwelchen Dornen oder von Unkraut? Und ich bin jetzt nicht so der große Garten-Fan. Den Garten, meine Frau hat gesagt, sie hätte gerne ein Häusle mit Garten. Dann habe ich gesagt, das ist in Ordnung, kann ich mitgehen, aber du wirst diesen Garten alleine bewirtschaften. Gut, wir haben jetzt keinen so aufwendigen Garten oder sowas, aber Garten ist nicht so meins. Aber hier sitzen ja genügend Leute, die sich mit Garten auskennen. Was mache ich gegen Unkraut? Außer Glyphosat jetzt. Rausreiße. Mit der Wurzel. Also das heißt, ich muss aktiv werden und ich muss das Unkraut entfernen. Gibt es noch andere Vorschläge? Okay, bevor wir jetzt hier in die Tiefen der Agrikultur eintauchen, also im Prinzip geht es schon in die Richtung, was ich mir so gedacht habe. Ich muss Ordnung schaffen in mir. Ich muss Dinge ausreißen. Ja, aber das wächst doch da auch irgendwie schön. Es gibt ja so moderne Gärten, kennt ihr das? So. Manche Gärten sind schön und manche sind auch schön. Es ist immer alles im Auge des Betrachters. Und wir sind ja jetzt eher so auf der schwäbisch-ordentlichen Seite. Man kann das natürlich auch anders sehen. Und inzwischen gibt es ja auch... Ihr wisst ja, man sagt manche Dinge heute nicht mehr und ich glaube, das Wort Unkraut ist inzwischen auch ein Unwort, sagt man nicht mehr, es gibt nur noch Kräuter und nicht mehr Unkräuter. Aber wie auch immer, wenn wir von Unkräutern, von Dingen reden, die die Frucht kaputt machen, dann gibt es eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, nämlich das Ding rauszureißen, am besten mit der Wurzel. Und da kannst du jetzt schon sagen, ja, warum verlangt von mir Gott, dass ich das und das aufgebe? Er verlangt es nicht deswegen, weil er böse zu dir ist. Er verlangt es nicht deswegen, weil er keinen Spaß versteht oder weil er dir irgendwas rauben will, sondern er sagt, tu das raus, weil das tut dir nicht gut. Es überwuchert das, was da eigentlich wachsen will und was eigentlich gut für dich ist. Und deswegen raus damit. Womit fühlst du dich? Was ist dir wichtig? Worüber denkst du nach? All das sind Dinge, womit wir uns füllen, wo wir die Wachstumsmöglichkeiten hier verändern. Und dann schließlich haben wir den guten Boden. Da ist mir jetzt keine Frage dazu eingefallen, weil das ist einfach, das funktioniert einfach. Und ich habe hier so eine Ähre mitgebracht. Ich hätte euch die in echt mitbringen können, wenn es gerade welche gegeben hätte, aber ich denke, so sieht man es auch besser. Wer ist ganz schnell im Zählen? Also, weiß nicht, wie viele das jetzt sind, aber wenn Jesus von 30, 60, 100-fältiger Frucht spricht, dann meint er eben sowas. Da kommt ein Korn in die Erde und am Ende kommen x Körner raus. Und das heißt, die Ehre, die da gewachsen ist, und jetzt kommen wir so langsam wieder an den Punkt, wo wir wieder zurück zu unserem ersten Gleichnis kommen, die Ehre, die da gewachsen ist, die kommt ja aus dem einen Weizenkorn raus. In dem Fall habe ich Weizen genommen. So, das heißt, wir haben uns gerade beschäftigt damit, wie wir Boden sind und dass das Wort quasi in uns reinkommt. Und bevor wir jetzt den zweiten Teil nehmen, dass wir quasi diese Körner, die da oben gewachsen sind, wieder in die Erde packen, da fällt mir jetzt doch eins auf. Ich kann zwar, wenn ich Bauer bin, da kommen wir auch noch gleich drauf, vielleicht nicht so viel tun. Oder jedenfalls haben die Gleichnisse so ausgesehen, als ob ich nicht so viel tun kann. Aber in diesen Gleichnissen haben wir schon gesehen, dass wir als Boden, da bricht das Bild mit der Landwirtschaft natürlich, weil der Boden tut ja nichts. Aber in dem Bild, da geht Jesus schon darauf ein, dass wir als Boden quasi unsere Bodenbeschaffenheit ändern können. Da geht es ja um das, was wir tun, wie wir uns verhalten. Und jetzt merken wir plötzlich, wir haben es in der Hand, wie wir das Wort Gottes aufnehmen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass wir zunächst mal diejenigen sind, die die Autorität haben, die Möglichkeit haben, zu bestimmen, wie wir das Wort Gottes aufnehmen. Und das war für mich ganz, ganz wichtig, zu sagen, okay, ich kann nicht beeinflussen, wie der andere das Wort Gottes aufnimmt, aber ich kann beeinflussen, wie ich das Wort Gottes aufnehme. Und das ist meine Verantwortung. Ich muss mich dafür verantworten, was ich mit dem Wort Gottes gemacht habe, nicht was der andere mit dem Wort Gottes gemacht hat. So, und jetzt wächst diese Frucht. Und jetzt komme ich wieder zu dieser Frage, habe ich überhaupt Einfluss darauf? Und jetzt komme ich wieder auf den Bauer und ich versuche, diese Gleichnisse wieder aus der Sicht des Bauern anzuschauen. Hat der Bauer einen Einfluss? Na gut, der Boden ist schon irgendwie gegeben, aber natürlich kann er Unkraut jäten. Der kann auch düngen, der kann, wie es bei uns auf der Alp irgendwie üblich ist, der kann die Steine rausklauben und, keine Ahnung, schöne Welle da aufschütten. In Deutschland macht man das weniger, in England sehen wir das häufiger. Man kann schon so einiges machen. Man kann pflügen, man kann gewisse Dinge machen, man kann auch bewässern. So, ich kann schon ein bisschen Einfluss nehmen. Und trotzdem, wenn ich jetzt in der Position des Bauern bin und das Wort Gottes quasi aussähe, wenn ich es weitergebe, wenn ich Menschen von Jesus erzähle, wenn ich Menschen davon erzähle, was ich im Glauben erlebt habe oder gerade erlebe, dann ist mein Einfluss begrenzt. Ich kann es zwar weitergeben, aber was der andere damit macht, ist seine persönliche Entscheidung. Und da kommt es auf den Boden an. Und jetzt würde ich mal fragen, was macht ein kluger Bauer? Wenn du dieses Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld anschaust, was machst du als kluger Bauer? Ich habe mir gedacht, ist doch ganz einfach. Ich sähe nicht auf den Weg, oder? Wenn ich gegen die Dornen nichts machen kann, dann sähe ich nicht unter die Dornen. Und ich sähe auch nicht auf den felsigen Boden. Nein, ich suche mir den guten Boden raus und da sähe ich, weil da habe ich die besten Erfolgsaussichten. Jetzt ist das, was Jesus über dieses Gleichnis erzählt, aber nicht so, dass er am Schluss sagt, deswegen sucht euch den guten Boden raus. Was lernen wir daraus? Gott sucht sich nicht den guten Boden raus. Wisst ihr, was Gott macht? Gott macht was vollkommen Verrücktes. Er sät überall. Er sät unter die Dornen, er sät auf den Weg, er sät auf den Felsen und er sät auf den guten Boden. Er sät überall hin. Gott sagt sich nicht, du bist wertlos, bei dir investiere ich nichts. Gott investiert sich in jeden. Gott sät auf alle Böden. Und deswegen Klar können wir uns jetzt raussuchen, bei wem haben wir die besten Erfolgsaussichten, das Wort Gottes weiterzugeben. Aber wisst ihr was? Gott liebt alle Menschen. Und ich glaube nicht, dass es uns gut ansteht, das anders zu handhaben als Gott uns und uns rauszusuchen, wem wir was erzählen und wer nicht. Und wo wir sagen, oh, bei dem haben wir wahrscheinlich wenig Aussichten, da sage ich nichts oder so. Jeder hat ein Recht dazu, Gottes Wort zu hören. Was der damit macht, ist seine persönliche Sache. Und jetzt gehen wir zurück zu diesem ersten Gleichnis. Und ich habe mir so gedacht, im Prinzip ist es relativ egal, ob wir nun sagen, Jesus sät oder die Apostel, die haben gepredigt und haben geschrieben oder was weiß ich, oder wir tun das. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist immer dasselbe. Wir sind nur begrenzt verantwortlich für das, was da wächst. Es wächst automatisch. Im Prinzip, ich habe mir das mal so versucht zu überlegen, all diese Dinge ist eigentlich nur, ich kann verhindern, dass es wächst. Ich kann verhindern, indem da Dornen sind. Ich kann es verhindern, indem der Boden schlecht ist. Ich kann es verhindern, indem der Felsen quasi die Wurzelbildung behindert. Aber eigentlich wächst das Wort oder die Frucht, die aus dem Wort Gottes kommt, die wächst automatisch. Es wächst einfach. Und deswegen finde ich es wichtig, dass wir uns selber auch den Druck nehmen, dass wir irgendwie Verantwortung dafür übernehmen wollen, was mit dem passiert, was wir aussehen. Wir können den Menschen sagen, dass Gott sie liebt. Wir können ihnen sagen, was Gott für Maßstäbe für unser Leben hat. Wir können das alles tun. Am Ende des Tages ist unser Einfluss darauf, was da rauskommt, relativ begrenzt. Und ich glaube, das kann uns auch den Druck nehmen, den wir uns manchmal vielleicht selbst machen. Aber eins wird aus diesen Gleichnissen eben auch klar. Es kann nur was wachsen, wenn gesät wird. Ich kann über diesen Acker gehen als Bauer und sagen, da wächst nichts. Da wächst einfach nichts. Es wächst nichts. Und dann kommt diese Stimme, sagt, versuch's mal mit Säen. Wie soll da was wachsen, wenn du nichts säst? Also, das eine ist, wir sind nicht verantwortlich für das, was rauskommt oder nur in begrenztem Umfang. Aber für eins sind wir verantwortlich, nämlich zu säen. Und das finde ich wichtig für uns persönlich, dass wir das verstehen, dass wir säen müssen. Und zwar jetzt nicht so in dem Sinne, du musst säen oder so, aber versteht ihr, diese Ehre, die wir gerade gesehen haben, du kannst mit dem Korn natürlich verschiedene Dinge machen. Typischerweise wird Brot draus gemacht oder Nudeln oder sonst irgendwas. Und dann dient es zur Nahrung. Ich möchte dieses Bild jetzt nicht überstrapazieren, aber eine Sache, die natürlich auch rauskommt, ist, dass ein Teil von dieser Ehre, die wir ja vorher gesehen haben, wir sind quasi der Boden, da wächst was, weil das Wort Gottes in uns kommt, denn es kommt da die Ehre raus. Ein Teil wird eben zu Brot verarbeitet oder wie auch immer. Aber ein Teil ist eben auch, dass wir es weitergeben, dass wir es wieder säen. Und dass wir vielleicht mehr säen, als in uns gesät wurde oder wie auch immer du das jetzt nur sehen willst. Aber wichtig ist, dass wir säen, dass wir weitergeben, dass wir das weitergeben, was Gott uns gegeben hat. Wenn Gott dir was Gutes gegeben hat, dann gib's weiter. Das kann sein, dass du das Wort Gottes jemandem schreibst oder erzählst. Das kann sein, dass du erzählst, was du erlebt hast. Das kann sein, dass du, keine Ahnung, ihr hört zum Beispiel oben, dass es immer rumpelt. Das sind unsere Kinder. Das, was da oben passiert, ist auch Säen. Das sind Leute, die kommen am Sonntagmorgen auch in Gottesdienst, aber die hören keine Predigt, die hören nicht den Lobpreis, die können hier nicht an dieser Gemeinschaft teilnehmen. Weil sie sagen, wir möchten säen, wir möchten investieren in die junge Generation. Ach, das ist säen. Nachher hast du die Möglichkeit zu säen, da werden so Saatkörbchen durch die Reihen gehen und da kannst du dann Papier oder auch Metall loswerden. Wir können auch elektronisch säen. Es gibt ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten zu säen. Wichtig ist, dass wir das tun. Das Gute, was wir bekommen haben, dass wir es weitergeben. Dass wir, keine Ahnung, Nachbarn helfen. Dass wir Geschwistern helfen. Ich kriege das immer wieder mit, da erzählt irgendjemand von irgendjemand, der hat gerade Probleme und ich kriege das erst hinterher mit und bekomme dann mit, aber wir kümmern uns schon drum. Und ich denke mir immer, wie cool ist das? Ich kriege gar nichts mit. Ich muss da auch als Pastor nichts organisieren, weil ich einfach merke, das sind Leute da, die haben was verstanden, was Gemeinschaft heißt. Da ist ein Glied, was leidet und ich sehe das und ich kümmere mich drum. Cool. Das ist was, wo Frucht wächst. Und das ist gut. So, du kannst jetzt hören, ich predige viel zu wenig und ich sage das Evangelium viel zu wenig. Und das stimmt vielleicht auch. Das stimmt wahrscheinlich sogar bei jedem von uns. Aber du kannst auch sehen, okay, es gibt auch noch andere Dinge, wie diese Frucht irgendwie zu tragen kommt und wie gesät wird. Und ach, das ist gut und richtig. Wir wollen das nicht zu eng sehen, aber wichtig ist, dass ich weitergebe. Ein Punkt, den ich jetzt nicht aufgeschrieben habe, aber der mir gerade einfällt und mit dem ich abschließen möchte, der auch nicht im Gleichnis vorkommt, da geht es um Wasser. Es gibt so Gewässer, da fließt das Wasser rein und dann steht es da. Vielleicht kennt ihr sowas. Regentonnen zum Beispiel sind sowas. Also wir trinken sehr viel Wasser bei uns aus der Leitung einfach, das kommt da so raus. Aber wer von euch trinkt aus seiner Regentonne? Niemand? Unser Hund, als wir noch einen hatten, der hat es geliebt. Du konntest dem eine Schüssel mit frischem Wasser hinstellen und daneben eine Dreckpfütze. Der hat aus der Dreckpfütze getrunken. Ihr habt es nie verstanden. Aber typischerweise für uns abgestandenes Wasser nicht empfehlenswert. Auch gesundheitlich nicht empfehlenswert. Aber wenn so ein Gewässer einen Zufluss und einen Abfluss hat, dann ist es frisch, dann ist es klar. Und so ist es mit uns auch. Wenn du nur einen Zufluss hast und du schwäbisches Brustschwimmen praktizierst, ich, mich, meiner, mir, Herr segne alle vier. So, und dann geht alles rein und es bleibt in dir drin. Und dann steht es da und fängt an zu stinken. Und ja, denke ich, könnt euch das vorstellen. Aber wenn du es weitergibst und wenn es durchfließt, dann bleibt es frisch. Vielleicht hilft dir das so, ein bisschen zu verstehen, um was es geht. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Gott eine Antwort zu geben auf das, was wir gerade gehört haben. Wir werden jetzt das Abendmahl miteinander feiern. Und im Abendmahl, da geht es natürlich auch um Sündenvergebung. Da geht es darum, dass Jesus gestorben ist für uns. Und das wollen wir auch betrachten. Ich werde es gleich auch nochmal vorlesen. Und wir wollen daran denken. Und wir wollen dieses Mal, was wir miteinander halten, wo Jesus sagt, so oft ihr daraus trinkt und so oft ihr dieses Brot esst, denkt daran. Denkt daran, dass ich alles für euch gegeben habe. Denkt daran, dass ich für euch gestorben bin. Das wollen wir tun. Aber dann redet Jesus auch von diesem Bund. Ich lese uns das ganz kurz vor und dann werdet ihr verstehen, was ich damit meine. Ich lese wie üblich aus 1. Korinther Kapitel 11. wo Paulus schreibt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Hier geht es um den Leib, um den Körper Jesu. Und Jesus sagt, er hat diesen Körper für uns gegeben. Er hat gelitten für uns. Er war bereit, dieses Leiden auf sich zu nehmen für uns. Und vielleicht kannst du das sogar glauben, dass Jesus deine Krankheit getragen hat am Kreuz. Auch das ist was wir in der Bibel finden. Und dann lese ich weiter. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Das Blut wurde im Alten Testament bei den Opfern immer vergossen, um Sünde aus der Welt zu schaffen. Und das bedeutet, wenn wir jetzt dieses Mahl nehmen und diesen Becher mit dem Saft trinken oder zu Hause, Horst hat zwar gesagt, ihr dürft Saft herrichten, aber ihr könnt natürlich auch Wein zu Hause nehmen. Wir machen das hier aus Rücksicht einfach nur mit Saft. Wenn du daraus trinkst, dann denkst du daran, dass Jesus sein Blut vergossen hat, damit du gerecht bist vor Gott, damit du deine Schuld vor Gott losbekommst. Und dann spricht Paulus hier von einem Bund, oder Jesus spricht von diesem Bund. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Und jetzt komme ich zu dem, wo ich gesagt habe, was wir heute auch machen können. Du kannst heute Morgen mit Gott einen Bund schließen und kannst sagen, Herr, ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Ich möchte einen Bund mit dir machen. Du hast alles für mich gegeben. Und ich möchte was für dich geben. Ich möchte mich einsetzen für dich. Ich möchte das Gute, was ich bekommen habe, ich möchte es weitergeben. Ich möchte den Menschen erzählen von dir. Ich möchte mich investieren. Ich möchte sehen, wie auch immer das in deinem speziellen Fall aussieht. Und dann lesen wir weiter. So oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Jedes Mal, wenn wir dieses Abendmahl feiern miteinander, dann bekennen wir damit vor der sichtbaren, vor der unsichtbaren Welt diese Wahrheit, dass Jesus gekommen ist, der Sohn Gottes wurde Mensch, gelitten unter Pontius Pilatus, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, gestorben am Kreuz, wieder auferstanden. Und das verkündigen wir. Indem wir das Abendmahl feiern, sagen wir, wir glauben, dass das so geschehen ist. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. So wie ich im Boden eigentlich nur meinen eigenen Boden beeinflussen kann, so ist es beim Abendmahl so, dass wir nicht beurteilen müssen, ob der andere würdig ist oder nicht, sondern wir beurteilen uns selber. Und dieses würdig, das habe ich schon ganz oft gesagt, aber ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, weil manche Dinge müssen wir einfach oft hören und manche hören es vielleicht auch zum ersten Mal. Bei der Würdigkeit beim Abendmahl, da geht es nicht darum, ob du sündlos bist. Denn im Abendmahl geht es um Sünde. Eindeutig, wenn du keine Sünde hättest, hätte Jesus nicht für dich sterben müssen. Aber Jesus ist für alle Menschen gestorben und deswegen geht es im Abendmahl natürlich um Sünde. Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen für die Gerechten, sondern für die Sünder. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich bin ein Sünder, dann bist du genau richtig und dann bist du eingeladen. Schwierig wird's, wenn du hier bist und sagst, ich bin kein Sünder. Da würde ich sagen, da bist du dann schon eher Richtung unwürdig unterwegs, weil du das Opfer, was Jesus für dich gebracht hat, gar nicht wirklich schätzen kannst. Und weil du dich selber einfach viel zu gut einschätzt. Aber wenn du hier bist und sagst, Jesus, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Gegenwart in meinem Leben, ich möchte dich einlassen in mein Herz immer wieder neu, ich möchte, dass du die Schaltzentrale meines Lebens besetzen darfst und dass du sagen kannst, wo es hingeht, dann bist du herzlich eingeladen. Unser Lobpreisteam wird es nach vorne kommen, wird uns musikalisch